So I think I have to change the topic of the blab. I'm clicking on the edit topic button, but it doesn't work. Can you just help out? And in the meantime, I make Henning the co-moderator. So if I drop out, the blab won't stop. Podcasting and science communication, very well done. Thank you a lot. So welcome all you folks with a lot of greetings from Germany. The next hour will be a podcast in German. So we will switch over after the greetings to German language. And I'm pleased to talk to Henning Krause, who's already in the blab. Hi, Henning.
Hi there.
But at the beginning of the blab, I would like to thank a lot of people. On the one hand, all the sponsors. It's very important because without of the sponsors, we wouldn't have that fantastic International Podcast Day. Nowadays, it's Paradise as a Platinum sponsor. It's Appendivity, it's Spreaker, it's Simple Podcast Press, Ringer, and also Scatter Radio. And on the other hand, I would also like to talk to thank the people behind International Podcast Day, because besides all the money the sponsors gave or the supports they gave, it's also the people who made that possible. And I would like to thank the whole team, like Steve and Dave and Nick and Ray and Danielle and Dave again. So thank you all for making this possible. And since I in the crowdsourcing wasn't able to get in early for getting this great shirt for International Podcast Day, I just created a little sticker and I put it over here on my shirt. So we promoted in the whole show as well. So as I said, we switch over to the German language. I'm Simon Dückert. I'm coming from Nuremberg, which is a small city in the south of Germany. You can see our little castle over here. I just put a picture over there. You can look it up on Google Maps. And I would like to welcome Henning Krause. Henning, du kommst
aus... Hi, Simon.
Hi, grüß dich. Kannst du mich gut hören?
Ich höre dich super.
Ausgezeichnet. Du kommst aus Berlin und bist in dem Feld der Wissenschaftskommunikation unterwegs.
Richtig.
Das ist ein Thema, was es auch schon gut 15 Jahre gibt, also nicht ganz neu. Du hast einen Stammtisch Wissenschaftskommunikation 2.0. Du bist in der Helmholtz-Gemeinschaft als Social Media Manager unterwegs. Und da dachte ich mir, für den International Podcast Day wäre das vielleicht ganz interessant, mal nicht über Podcasting allgemein zu sprechen, sondern eben genau über die Rolle von Podcasts im Kontext jetzt von Wissenschaftskommunikation. Aber bevor wir da tiefer einsteigen, denke ich, ist ganz interessant, wenn du mal so ein bisschen über dich erzählst, wie bist du denn dazu gekommen? Also bist du ein ausgebildeter Wissenschaftskommunikateur oder war dein Lebenslauf ein bisschen kantiger, um dahin zu kommen?
Also ich habe mich schon immer einerseits für Naturwissenschaften interessiert, andererseits ja auch so ein bisschen für Geschichte und habe dann halt sowohl Physik als auch Geschichte der Physik studiert. Und das war also sozusagen etwas zwischen den Stühlen der wissenschaftlichen Disziplinen, einerseits Naturwissenschaften, andererseits halt Geschichte als eine Geisteswissenschaft. Und dann bin ich in diesen Bereich der Wissenschaftskommunikation gegangen, weil man auch hier halt super viel mit Wissenschaft zu tun hat. Man bleibt immer am Puls der Zeit, kann immer mit Forscherinnen und Forschern sprechen, was die alles Tolles Neues erforschen. Und unsere Aufgabe ist es dann halt, das für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und das mache ich jetzt hier bei der Helmholtz-Gemeinschaft.
Und da bist du als Social Media Manager unterwegs. Das heißt, du hast wahrscheinlich nicht nur mit Podcasts zu tun, sondern mit der gesamten Bandbreite sozialer Medien, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht auch ein paar Sätze für die, die es nicht kennen, zur Helmholtz-Gemeinschaft.
Genau, also es ist ja in Deutschland so, dass die Forschung halt so aufgeteilt ist. Es gibt die Universitäten, die auch die Lehre machen. Dann gibt es die außeruniversitären Forschungsorganisationen. Insbesondere gibt es davon vier große, die selbst Forschung machen. Und da gibt es halt neben Max Planck, Fraunhofer und der Leibniz-Gemeinschaft auch uns, die Helmholtz-Gemeinschaft. Wir bestehen aus 18 Forschungszentren, die größtenteils naturwissenschaftliche Forschung machen, sind verteilt über ganz Deutschland, haben 38.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ein Jahresbudget von 4 Milliarden Euro. Und da sind also, wir machen so Dinge wie Klimaforschung, wir schicken Forschungsschiffe in die Arktis und Antarktis, wir betreiben Satelliten, wir machen Krebsforschung, viel Gesundheitsforschung. Also bei uns gibt es eigentlich alles, was man so erforschen möchte.
Okay. Und der Begriff Wissenschaftskommunikation, gibt es den schon seit es die Wissenschaft gibt? Vermutlich nicht. Das ist ja wahrscheinlich irgendwann im Laufe der Zeit dann mal aufgetaucht, dass man sich gedacht hat, so von der Wissenschaft, zu der man oft sagt, die forscht im Elfenbeinturm, muss man mal ein bisschen raus und eben über Wissenschaft auch sprechen. Wie ist denn die Geschichte?
Da, was es natürlich schon immer gibt, sind Wissenschaftsberichterstattungen. Also was weiß ich, wenn man mal alte Fernsehfilme guckt, Mondlandung oder so, ist ja auch live übertragen worden, ist ja auch schon jetzt ganz schön lange her. Wissenschaftsberichterstattung gab es irgendwie schon immer oder solange es Wissenschaft gibt und Medien gibt. Aber wir sprechen da halt jetzt einerseits über Journalismus, also Wissenschaftsjournalismus kann man als Teil der Wissenschaftskommunikation verstehen. Was ich hier halt mache, ist Öffentlichkeitsarbeit für eine Wissenschaftsorganisation und das gibt es noch nicht so lange. Also die Wissenschaftsorganisationen und Unis sind ja eigentlich zum Forschen oder und zum Lehren da. Und da stellt man sich dann vielleicht erstmal die Frage, warum sollten da jetzt die Leute auch wirklich darüber kommunizieren und nicht nur forschen. Und da hat es so vor 15 Jahren etwa also so eine Entwicklung gegeben, das nannte sich das Push-Memorandum. Push ist also ausgeschrieben Public Understanding of Science and Humanities. Und das war also etwas, wo dann aus der Wissenschaft heraus es einen Impuls gab, wo die Wissenschaft gesagt hat, wir müssen jetzt mal mehr Öffentlichkeitsarbeit über die Wissenschaft machen.
Und Kommunikation, da gehört ja immer jemand dazu, der kommuniziert, der sendet und Kanäle und Leute, an die es gerichtet ist. Diese erste Phase als Wissenschaftskommunikation 1.0 bezeichnen würde, wie kann man sich das vorstellen? So ähnlich wie PR in einem Unternehmen. Man spricht mit Journalisten, man spricht mit der Öffentlichkeit. Wie war das konfiguriert?
Naja, also ich denke, es ist schon so, dass man einerseits halt mit Journalisten spricht, weil man natürlich irgendwie die Dinge, die man in die Öffentlichkeit tragen will über die Wissenschaft, die sollen ja auch möglichst weit verbreitet werden. Und da sind Journalisten und Journalistinnen natürlich klassischerweise eine gute Multiplikatoren. Und lange Zeit gab es ja auch nichts anderes als solche Multiplikatoren. Und dann machte man natürlich Tage der offenen Tür. Man gab vielleicht eine Broschüre raus, die man an alle Interessierten verschickte. Aber so seit etwa 10 Jahren haben wir natürlich auch die Entwicklung mit dem Web 2.0, wo es dann die Möglichkeit auf einmal gab, halt auch direkt an den Endkonsumenten der Informationen, sprich an den interessierten Bürger und die Bürgerinnen anzutreten.
Und wenn du sagst, man gibt eine Broschüre heraus, kann man sich das dann so vorstellen, dass man innerhalb einer Universität jetzt zum Beispiel oder einer Forschungseinrichtung wie bei euch dann auch eine Marketing- oder Public Relations Abteilung hat? Oder waren das tatsächlich alle Wissenschaftler oder jeder auf einmal, der dort kommunizieren konnte?
Also erstmal ist es natürlich so, dass diese Organisationen natürlich in der Tat Kommunikationsabteilungen haben. Mal heißt das Kommunikationsabteilung, mal Pressestelle, mal gibt es noch ein extra Marketing, mal ist das damit drin. Ich verstehe halt meinen Job hier als Öffentlichkeitsarbeit im besten Sinne, weil wir natürlich als öffentlich finanzierte Einrichtungen aus meiner Sicht auch eine Bringschuld haben, der Gesellschaft zu erklären, was wir hier machen und warum wir das halt mit dem öffentlichen Geld hier machen.
Also so ähnlich wie der Begriff Science Dissemination, also Erkenntnisse aus der Wissenschaft sozusagen zu verbreiten oder auch das Schlagwort Open Science, einfach Dinge, die erforscht werden, einer breiten Menge von Personen zugänglich zu machen.
Genau, wobei das halt, als das noch Wissenschaftskommunikation 1.0 war, war das halt schon eine Art Einbahnstraßenkommunikation, weil man halt dann Dinge hinaus kommuniziert hat. Natürlich hat man auch, wenn beim Tag der offenen Tür mal eine Frage aufkam, die beantwortet. Aber was sich halt ja schon jetzt qualitativ ganz stark ändert, ist halt genau dieses Verständnis, wenn wir halt dann zum Wissenschaftskommunikation 2.0 kommen. Da geht es natürlich um Dialog, um Austausch, um Interaktion, um Diskussion, um Debatten.
Okay, und jetzt könnte man meinen, Wissenschaftskommunikation 2.0, das 2.0 kommt wahrscheinlich von dem Web 2.0, was es ja so meines Wissens nach seit 2004, 2005 gibt, wo man so auf der einen Seite technische Dinge drunter versteht, also Weblogs waren sehr früh da, Wikis waren sehr früh da, soziale Netzwerke kann man vielleicht drunter verstehen. Auf der anderen Seite aber, glaube ich, auch eine andere Nutzungsform dieses Netzes, also nicht mehr so das Konsumierende, man liest nur Sachen durch oder kauft und bestellt Dinge, sondern man kann mitmachen. Es gibt auch das Schlagwort des Mitmach-Webs. Ab wann, würdest du sagen, hat man in der Wissenschaftskommunikation von 2.0 gesprochen und was waren da so die Anfänge?
Also ich würde sagen, also was es zuerst in dem Bereich gab, wenn wir jetzt über Online-Kommunikation sprechen, waren natürlich so Wissenschaftsblogs, die so ab, ich würde mal so sagen, 2006, 2007 irgendwie so im Bewusstsein der handelnden Personen dort wahrgenommen worden sind. Mhm. dass Wissenschaftler auch ohne Rücksprache mit der Kommunikationsabteilung einfach mal angefangen haben zu bloggen oder Wissenschaftsinteressierte, die irgendwie gar nicht in der Wissenschaft arbeiten, einfach mal angefangen haben zu bloggen.
Also so unter Bürgerjournalismus verstehen würde, wäre so eine Art Wissenschaftsbürgerjournalismus.
Genau. Ja. Und das ging halt so in meiner Wahrnehmung so ab 2006 hat das halt so eine nennenswerte Impuls gehabt. Ende 2007 sind dann und Anfang 2008 so Plattformen wie scienceblogs.de oder scilogs.de gegründet worden, damals irgendwo initiiert von Verlagen. Und dann haben sich natürlich auch die Wissenschaftsorganisationen gedacht oder gefragt, müssen wir damit aufspringen und müssen wir da jetzt auch bloggen? Und ja, so ab 2006 kenne ich dann erste Beispiele, wo das dann passiert ist.
Und jetzt Beispiel Science-Blogs zum Beispiel, das sind dann so Aggregatoren, wo man sagt, da fließen Blogs von verschiedenen Leuten zusammen oder eher so Gruppenblogs. Plattformen?
Genau, also da gibt es halt alles Mögliche. Dort findest du irgendwie naturwissenschaftliche Forschung, geisteswissenschaftliche Forschung. Da gibt es dann Religionswissenschaftler, die bloggen. Also alles Mögliche. Und das ist sozusagen eine Blog-Plattform, ein Portal, in dem es verschiedene Blogs gibt. Du kannst auch nur den einen Blog über RSS abonnieren. Aber man kann sich auch alle Blogs dort auf der Homepage angucken. Und das ist mittlerweile zu einem riesigen Pool von Wissenschaftsinhalten, aber natürlich durch die Kommentare auch von Diskussionen geworden, das also aus meiner Sicht mittlerweile ein echtes Kulturgut darstellt.
Und jetzt hast du gesagt, Wissenschaftler haben auch angefangen zu bloggen. War das dann eher, sagen wir mal, ohne Kenntnisnahme der vorhin genannten Kommunikationsabteilungen aus der Wissenschaftskommunikation 1.0 oder war das gar gefördert oder wollte man das haben?
Nee, am Anfang war das, glaube ich, nicht irgendwie mit Rücksprache. Also die haben dann auch einfach, ich meine, es gibt ja so Wissenschaftler, die haben so dieses Rampensaugehen in sich, die stellen sich bei jedem Tag der offenen Tür auf eine Bühne, die wollen gerne halt über ihre Wissenschaft erzählen und wenn die dann noch irgendwie technikaffin sind, dann fangen die auch einfach an zu bloggen, ohne da irgendwie eine Pressesprecherin oder einen Pressesprecher zu fragen. Und der normale Impuls bei solchen Kommunikationsabteilungen von so Wissenschaftseinrichtungen ist natürlich, man will irgendwie eine Kommunikationslinie haben. Man will, dass immer nur genau das aktuelle Logo verwendet wird. Wenn jemand was sagt, dann soll er das eigentlich vom Chef freigeben lassen und so.
Das klingt so, als wäre das in der Wissenschaft nicht viel anders als in der Wirtschaft.
Ich glaube auch, dass diese Denke ganz stark existiert hat und je nachdem, wen man fragt, gibt es das auch noch. Man hat dann, wie in allen Themenbereichen lernen müssen, dass es halt in der Social-Media-Kommunikation dieses Phänomen des Kontrollverlusts gibt. Und da ist einfach die Frage, ob man das Problem ignoriert, es den Leuten verbietet, den Kopf in den Sand steckt, oder ob man das Problem umarmt und vorne wegschreitet.
Embrace the problem, okay.
Ja.
Und du klingst so, als wärst du eher in der zweiteren Gruppe.
Ja, wir haben zum Beispiel, ich habe damals beim DLR, beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, gearbeitet und da haben wir dann zum Beispiel auch 2006, als Thomas Reiter im All war und dort einen Weltraumausstieg gehabt hat, haben wir da auch halt drüber geblockt und als dann Hans Schlegel Anfang 2008 zur ISS flog und das europäische Forschungsmodul Columbus an die ISS mit angebracht und installiert hat, da haben wir da auch drüber geblockt. Und das waren so die ersten Entwicklungen und das haben wir dann dahingehend verstetigt, dass das DLR zum Beispiel 2010 seine erste eigene Blogging-Plattform online gestellt hat und viele andere Wissenschaftsorganisationen sind dann nachgezogen und haben auch andere Social-Media-Trends dann aufgegriffen.
Jetzt ist ja im Wirtschaftsbetrieb beim Bloggen oft das Kritische, da könnte jemand Geheimnisse verraten, patentrelevante Dinge. Wenn man jetzt mal so an Wissenschaftsbetrieb denkt, da ist es ja auch so, man forscht an irgendwas, arbeitet auf Veröffentlichungen hin und möchte vielleicht auch nicht, dass sozusagen Inhalte dann von anderen veröffentlicht werden und die eigene Arbeit in Anführungszeichen geklaut wird. Ist das eine Problematik? Muss man sowas in Social Media Guidelines abfangen oder ist das aus eurer Sicht in Wissenschaftskommunikation 2.0 kein Problem?
Also es wird in der Tat, wenn ich über diese Themen auch so Schulungen und Beratungen bei Helmholtz-Zentren mache, dann wird das auch immer, diskutieren wir das immer. Und in der Tat ist das so eine Hürde, die du dir jetzt nennst, die viele Wissenschaftler erstmal sehen, wo sie dann sagen, das ist vielleicht doch nichts für mich oder ich fände das gar nicht gut, wenn das überhaupt jemand macht. die interessante Erfahrung ist, dass wenn sich dann Leute trauen, das doch zu machen und natürlich sich dieses Problems bewusst sind und dann da halt sinnvoll mit umgehen, sprich vielleicht nicht, bevor sie was irgendwie auf ein paar Preprint-Server oder so geschoben haben, da was drüber zu bloggen, sondern das dann vielleicht einen Tag später zu machen, dass sie dann aber sehen, dass es trotzdem sehr positive Auswirkungen haben kann. Zum Beispiel, weil man halt erstens eigene Sichtbarkeit von sich selbst in der Scientific Community irgendwie
Reputation aufbaut.
Genau, erhöht. Dass es aber auch, dass die Leute auch sehen, ich bin halt hier auch wirklich von den Leuten, von den Steuerzahlern bezahlt und da sollte ich vielleicht oder sollte ich eigentlich schon meine Arbeit auch transparent machen. Ich sollte ansprechbar sein, sollte das diskutieren, sollte es zur Diskussion stellen. Und in der Tat ist es auch so, dass Leute da auch positiven Mehrwert von mitnehmen, wenn sie dann also Feedback von, ja, teilweise sogar Nichtwissenschaftlern oder fachfremden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern kriegen.
Und habt ihr sowas wie eine Social Media Guidelines, wo so der Rahmen geregelt ist?
Genau. Also sowas ist natürlich auch ganz wichtig, Social Media Guidelines zu machen, wobei aus meiner Sicht ganz wichtig ist, dass das nicht so ein Verbotspapier ist, in dem alles Mögliche verboten ist, sondern bei uns zum Beispiel haben wir das so aufgeschrieben, ich glaube so 2011 etwa haben wir das aufgeschrieben, dass der erste Punkt ist schon eine Unterstützung. Also wenn du, liebe Forscherin, Lust hast zu bloggen oder zu podcasten, dann finden wir das super und unterstützen dich gerne dabei. Und wenn du Fragen hast, dann ruf uns an. Aber bitte bedenke, dass natürlich irgendwie Geheimhaltung gilt. Das sind ja auch alles keine rechtlich neuen Dinge, die mit Social Media das erste Mal aufgekommen sind, sondern das sind ja alles Dinge, die man aus dem Arbeitsvertrag ableiten kann, aus sonstigen Vereinbarungen und Regelungen. Und die war natürlich, wenn jemand einen Leserbrief zu einer Zeitung geschrieben hat, durfte er auch davor keine Geheimnisse verraten. Es ist halt jetzt so einfach, auf Publish zu drücken. Und das war halt so ein bisschen die neue Qualität. Und da aus meiner Sicht heißen die Social Media Guidelines, kannst du zusammenfassen, in wenn ihr Social Media machen wollt, super, aber bitte Gehirn einschalten und wenn ihr Fragen habt, dann ruft uns an. Also so kann man das eigentlich zusammenfassen.
Also gar keine vielen neuen Regeln, sondern einfach nur Sensibilisierung für Regeln, die bestehen und die man vielleicht mit den Medien einfacher brechen kann heute.
Ja.
Oder unbewusster brechen kann auch.
Ja.
Gut, es gibt ja im Social-Media-Bereich, da gibt es so Übersichten. Am Anfang, als es losging, hat man mit diesen Logo-Tapeten angefangen, mit den ganzen Diensten. Das ist dann unübersichtlich geworden. Da gab es so Dinge wie das Social-Media-Prism, was man versucht hat, so Systemklassen aufzuzählen, Microblogs, Wikis und so weiter. Wenn du jetzt mal in die Praxis von Wissenschaftskommunikation 2.0 reinschaust, was sind denn da so die Top 5 oder Top 10 Dinge, die da gemacht werden? Ich kann ja ganz verschiedene Dinge tun. Du hast schon Bloggen genannt, wir sprechen hier über Podcasten, man könnte sich Vlogging vorstellen, man könnte Snapchat machen, also das ist ja unglaublich groß. Gibt es da schon so Muster oder Trends, wo du sagst, das ist was, was sich bewährt, was man auf jeden Fall tut oder was viele tun?
Naja, ich meine, ein ganz wichtiges Kriterium für uns in der Öffentlichkeitsarbeit ist natürlich, wo erreichen wir viele Leute und wo erreichen wir Leute, die halt für uns relevant sind. Und da ist natürlich schon irgendwie in der Social-Media-Kommunikation ist schon Facebook noch irgendwie so ein Platzhirsch. Wenn man sich einfach die Nutzerzahlen in Deutschland anguckt, die letzte Zahl, die ich da kenne, die ist jetzt auch schon irgendwie ein paar Monate alt, aber die letzte Zahl, die ich da kenne, sind irgendwie in Deutschland 28 Millionen Facebook-Nutzer. Und da kannst du nicht dran vorbei irgendwie. Ne?
Und das heißt dann, Facebook heißt dann eine Seite oder eine Gruppe?
Eingebürgert hat sich da eigentlich, dass man so Seiten hat, so Fanseiten und dass man da halt dann ansprechbar ist für alle Interessierten und seine Themen da zur Diskussion stellt. Und was aber natürlich mittlerweile Facebook schon überholt hat, auch wenn es nicht wirklich in dem Sinne so ein klassisches soziales Netzwerk ist, das ist halt WhatsApp, das ja dann sozusagen unter diesem Schlagwort Dark Social irgendwie gefasst werden kann. Denn ich meine, es gibt halt in die letzte Zahl, die ich da gesehen habe, sind in Deutschland 35 Millionen WhatsApp-Nutzende. Und insofern noch ein bisschen mehr als Facebook. Und das ist natürlich eine 1-zu-1-Kommunikation oder auch eine Gruppenkommunikation, aber halt eigentlich keine öffentlich sichtbare Diskussion, so wie auf einer Facebook-Seite oder auf einem Twitter-Kanal.
Ja, eher vergleichbar halt mit einem Gruppenchat.
Mit einem Gruppenchat, genau. Aber wenn man halt über Reichweiten spricht und natürlich müssen wir auch unsere Ressourcen irgendwie effizient bündeln und auswählen, dann haben wir schon gesagt, dass halt WhatsApp man auch nicht mehr so liegen lassen kann. Und da bieten wir jetzt mittlerweile auch ein Newsletter an.
Und da ist ja, glaube ich, der Prozess irgendwie teilzunehmen ein bisschen schwieriger. Da muss man erstmal eine Mobiltelefonnummer erfassen und den dann einladen. Das ist schwieriger, als auf Facebook sozusagen Seite folgen zu klicken.
Das ist es. Andererseits hat man als Nutzer dann dort die Sicherheit, dass man wirklich alle Inhalte, die man dort abonnieren möchte, auch bekommt. Bei Facebook gibt es ja diesen Algorithmus, der halt auswählt, was welchem Nutzer angezeigt wird. Mhm. Und wenn halt eine Wissenschaftsseite...
Also du wirfst Geld in die Sparkasse ein.
Du kannst Geld in die Sparkasse einwerfen und ich verstehe auch, es ist eigentlich ein kostenloser Dienst Facebook und ich verstehe auch, dass die Geld verdienen müssen. Es ist nur ein bisschen schade, dass wenn, 1000 Leute gesagt haben, sie abonnieren jetzt hier diese Wissenschaftsseite oder werden Fan dessen, dass dann halt in den letzten Monaten halt die Raten und Prozentzahlen derjenigen, die das wirklich angezeigt bekommen haben, so stark gesunken sind. Mhm. Und wenn du dir wirklich sicher sein willst, dass du eine News bekommst, und diese Kulturtechnik RSS-Feed hat sich ja leider nicht so ganz durchgesetzt, dann ist im Moment, glaube ich, the way to go, ein WhatsApp-Newsletter zu abonnieren.
Ja, und in Richtung Facebook, macht ihr das oder macht man es in Wissenschaftskommunikation 2.0 dort Budgets einzustellen, um Posts zu pushen? Oder
ich kenne da mal. Gibt schon.
Ich kenne Leute, ich kenne Organisationen, die das machen. Ich persönlich habe das auch öfter ausprobiert, aber bin damit nicht glücklich geworden und kann das für, ja, also für meine, für, ich habe festgestellt, sehr viel mehr Reichweite kriegt man, wenn man dann andere Leute, die irgendwie auch im Thema unterwegs sind, bittet, das eigene Posting zu teilen, wenn man es denn unbedingt verbreiten will.
Ja. Okay, haben wir Facebook und WhatsApp, Blogs hast du genannt, sind ein Thema noch oder nicht mehr?
Ich finde schon, ja, weil also ich meine, wir sprechen halt bei vielen Social Media Trends sprechen wir doch über sehr kurze Inhalte, also im Extremfall halt 140 Zeichen auf Twitter. Blogs genauso wie Podcasts sind halt eine super Möglichkeit, halt auch detaillierte, ausführliche Informationen irgendwo online zu stellen. Und das läuft nach wie vor gut, denke ich.
Okay. Das war ja in dem Podcast vorher, weiß nicht, ob du das gehört hast, da war eine Kollegin, die gesagt hat, sie ist eher ein visueller Mensch. Sie kann mit den Texten nicht so viel anfangen. Blogs sind ja meistens in der Langform auch eher textlastig mit ein paar Standbildern. Twitter ist sehr textlastig. Diese ganze visuelle Welt, sei das jetzt Video, YouTube, Vimeo, Livestream, Periscope, Lab hier, aber auch Instagram und Konsorten, sind das auch Themen? Weil ich kann mir vorstellen, so komplexe wissenschaftliche Themen bedürfen vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch der Visualisierung oder der Darstellung, damit Leute verstehen, was da gemeint ist.
Auf jeden Fall. Also da gibt es natürlich ganz, ganz viel. Also wenn irgendwo ein Live-Event ist, dann machen auch Wissenschaftsorganisationen mittlerweile einen Periscope-Stream. Es gibt natürlich auch auf YouTube tolle Wissenschaftskanäle. Also auch da wiederum natürlich nicht nur von Institutionen, sondern auch von einfach YouTubern, die zu Wissenschafts- oder Wissensthemen auch dort ganz viel online stellen. Instagram, also wenn ich zum Beispiel hier die NASA sehe, wenn die jetzt neulich da beim Pluto vorbeigeflogen sind, wenn die da die neuen Pluto-Bilder auf Instagram stellen, dann hat das hier schon Justin Bieber-artige Interaktionsraten, zieht das nach sich. Und was wir nebenbei noch, nicht nebenbei, was wir halt auch im Bereich visuelle Kommunikation machen, ist hier hinter mir das Plakat, ist unser Comic. Also wir machen einen Wissenschaftscomic und der erscheint einmal im Monat im Netz, ist kostenlos und unter Creative Commons Lizenz und stellt immer etwas aus der Wissenschaft entweder erklärend oder einordnend oder auch vielleicht mal ein bisschen lustig dar.
Ja, sehr schön. Ich lese gerade im Chat, ich muss an meiner Körperhaltung arbeiten. Ich setze mich hier mal etwas gerader hin. Das ist, wenn man podcastet, dann kann man normalerweise rumgammeln, weil einen keiner sieht. Das ist man gar nicht gewohnt, dass man tatsächlich ein Videobild ist. Also Mark Scrollfow, danke. Ja, okay, das sind so mal die Medien und der Medienmix. Und jetzt, wenn man da im Titel Wissenschaft oder Social Media Manager mal nahe kommt, du kümmerst dich sozusagen für eine wissenschaftliche Einrichtung genau um solche Kanäle.
Genau, so ist es. Social Media Kommunikation, also alles das, was ich bis jetzt so an Kanälen genannt habe, haben wir auch hier bei der Helmholtz-Gemeinschaft und kümmere ich mich drum. Wobei das Interessante bei uns in der Helmholtz-Gemeinschaft halt ist, dass wir eine dezentrale Organisation sind mit 18 verschiedenen Forschungszentren, die dann selber wiederum auch noch eigene Social Media Kanäle haben. Also wenn
Wenn jemand irgendwie an den Antarktis-Forschungsthemen interessiert ist, dann kann er auch direkt das Alfred-Wegener-Institut, das AWI, abonnieren. Oder wenn jemand nur an Krebsforschung interessiert ist, dann gibt es das Deutsche Krebsforschungszentrum. Und ich bin halt so ein bisschen Spinne im Netz und versuche die Dinge zu aggregieren und dann den Dingen noch mehr Sichtbarkeit zu verleihen.
Okay. Und wenn wir jetzt an Social Media Nutzung denken, ist das, wir haben jetzt sehr viel über externe Nutzung gesprochen, ist im Wissensmanagement, im Wissenschaftsbetrieb. Wenn man mal überlegt, du hast vorhin geschildert, ihr seid über Deutschland verteilt, das sind viele verschiedene Institute, die machen zwar wahrscheinlich thematisch alles ein bisschen anders. Ich kenne das, ich komme aus dem Fraunhofer-Kontext, da gab es ja auch so knapp 50 Institute damals und die hatten alle einen thematischen Schwerpunkt, aber inhaltlich haben natürlich die Leute ähnliche Sachen gemacht. Wenn man über Wissenschaftskommunikation 2.0 redet, ist das alles externe Kommunikation oder spricht man da auch über interne Kommunikation und Wissenstransfer innerhalb der Organisationen?
Also natürlich geht das, hat das auch mit interner Kommunikation zu tun und kann auch darauf angewandt werden. Ich spreche deswegen hauptsächlich über externe Kommunikation, weil das halt mein Aufgabengebiet ist. Aber wir sehen schon, dass die Organisationen auf jeden Fall Social Media auch gut für interne Kommunikation verwenden können und manche tun das auch. Man kann da auch so einen Mix machen. Also es gibt auch zum Beispiel manche Vorstände von Forschungszentren, die dann ihre Weihnachtsgrußbotschaft fürs neue Jahr nicht per Rundmelden, sondern dann halt in einen Blog tun und dann halt nur den Link an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verschicken, mit der Idee, dass das halt sozusagen zwar ein internes Format ist, was an die Internen gerichtet ist, was man aber auch einer externen Community zugänglich machen möchte. Und oder wir haben jetzt neulich, als wir einen neuen Chef bekamen, haben wir halt Fragen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eingeholt und die wurden dann in einem YouTube-Video von unserem neuen Chef beantwortet und all sowas ist natürlich im Rahmen der internen
Kommunikation auch möglich. Durchaus beide Nutzungsfelder.
Ja. Auf jeden Fall.
Ja. Gut, dann würde ich sagen, bevor wir jetzt in die zweite Hälfte mal gehen und uns der Rolle von Podcast speziell, wir haben ja heute den International Podcast Day und nicht den Social Media Day, widmen, vielleicht kurz noch der Hinweis, wir haben uns vorgenommen, so am Ende des Podcasts, die letzten 15, 20 Minuten, je nachdem, wie wir von der Zeit rauskommen, die zwei Seats, die es unten gibt, zu öffnen für Fragen. Also da kann nachher, wenn jemand eine Frage stellen möchte an den Henning oder zum Thema Wissenschaftskommunikation, kann da gerne mit reinschlüpfen. Ich öffne den dann. Und für die englischen Hörer, falls ihr immer noch überlebt habt, we're opening the two seats in the Blab in the last 15 to 20 minutes for a Q&A session. So you can come in then and ask a question to Henning or on the topic of science communication. So think about if you want to join in about 10 to 12 minutes or so, we will open this up.
Okay, also hier war gerade noch eine Frage im Chat gekommen. Ich weiß nicht, ob wir die direkt reinnehmen wollen, bevor sie durchrutscht. Ja. Da schreibt jemand, inwieweit werden die Kanäle auch von Abteilungs- und Institutsleitern selbst genutzt und oder leiten sie das an ihre Teams weiter? Also da ist es so, dass ich mir bisher aus meinem Bereich keine Beispiele bekannt sind von Chefs, die sozusagen das selber öffentlich machen würden. Es gibt natürlich auch, die haben Facebook-Accounts, aber das sind dann auch halt private Accounts und insofern da kann ich bisher nicht mitnehmen.
Okay. Gut, also dann werfen wir mal den Blick auf die Podcasting-Welt. Vielleicht für die Leute, die sich mit den Wissenschaftspodcasts noch nicht so sehr auskennen, ein paar Sätze, wie würdest du die deutsche Podcasting-Szene in Bezug auf Wissens- oder Wissenschaftspodcasts bezeichnen? Wie sieht die aus? Gibt es da viel, gibt es da wenig? Welche Podcasts gibt es da, welche Formate gibt es?
Also ich finde, da gibt es schon unglaublich viel und gerade in den letzten Jahren hat sich da total viel entwickelt und ich finde die deutsche Podcasting-Szene insgesamt, aber auch die Wissenschaftspodcasts echt super und kann das eigentlich eben nur empfehlen, da mal reinzuhören. Einfach, weil es da eine totale Bandbreite gibt, wie Leute Themen aufbereiten von Formaten, von Längen, ob alleine als Interview oder im festen Team. Und so ganz grob, denke ich, kann man da unterscheiden, was die Leute für einen Background haben. Also es gibt natürlich einerseits Wissenschaftler selbst, die podcasten. und über ihre Arbeit podcasten. Da wäre dann zum Beispiel sowas wie methodisch inkorrekt irgendwie ein tolles Beispiel.
Das habe ich heute früh gehört.
Ja.
Das ist ja fast schon Edutainment, also sehr unterhaltsam.
Genau, das ist eigentlich eine Unterhaltungsgala zum Thema Wissenschaft mit ganz viel Lerneffekten. Man kann da ganz viel mitnehmen, sowohl inhaltlich, was die Wissenschaft angeht, aber auch so ein bisschen auf einer Metaebene, wie Wissenschaft so funktioniert. Und was die halt so als Gimmick haben, ist halt, dass die so Experimente unter anderem machen. Neben einem Kaltgetränk der Woche, das auch immer ganz wichtig ist. Aber
meist alkoholisch.
so Experimente, man würde eigentlich vielleicht, wenn man das nicht kennt, denken, ich höre mir das hier an. Wir reden ja bei Podcasts hauptsächlich über Audio-Podcasts und nicht über Video-Podcasts, die es ja auch gibt. Würde man vielleicht denken, Experiment der Woche kann ich gar nicht so richtig nachvollziehen, wenn das jemand einfach nur so aufnimmt. Ich finde trotzdem, die machen zwar auch oft Videos, ich finde trotzdem aber, dass man da auch immer gut viel auch rein übers Ohr irgendwie mitnimmt. Ja, dann, das waren die selbstpodcastenden Wissenschaftler. Dann gibt es halt...
Warte ganz kurz, vielleicht als Nachfrage noch. Diese selbstpodcastenden Wissenschaftler, von denen, die du kennst, das findet dann statt im Rahmen von einer organisatorischen Initiative. Also die werden von ihren Hochschulen oder Wissenschaftseinrichtungen ermutigt oder die sagen einfach von sich aus, ich habe ein gewisses Mitteilungsbedürfnis, ein Sendungsbewusstsein, ich möchte, dass Leute was über mich und meine Wissenschaft erfahren.
Letzteres.
Okay.
Ja. Okay. Genau, wenn ich dann weitergehe, dann gibt es natürlich irgendwie Leute, die sind allgemein interessiert am Thema Wissenschaft und sind vielleicht auch schon als Podcaster aktiv, aber haben dann irgendwann angefangen, sie auch mal ein Wissenschaftspodcast-Format zu machen. Mhm. Und da kann man zum Beispiel halt auf irgendwie über News sprechen, was gibt's Neues in der Wissenschaftswelt, sowas wie This Week in Science im englischsprachigen Podcast-Universum. Da würde mir jetzt zum Beispiel Vrindt Wissenschaft einfallen von Holger Klein mit Florian Freistetter, die sich dort also immer zusammen telefonieren und dann einfach so sich gegenseitig updaten, was gibt's Neues in der Wissenschaftswelt. Da kommt dann wieder so ein bisschen so dieser bürgerjournalistische Aspekt durch. Ich meine, Florian Klar ist auch irgendwie ausgebildeter Wissenschaftler, ist aber jetzt
Publizist,
hauptsächlich
glaub ich, so
als Publizist unterwegs, genau.
Ja.
Okay. Ja, und dann gibt's natürlich auch noch irgendwie eine ganze Latte von Dingen, die als Podcasts ausgespielt werden, die aber ja eigentlich eher diese Nachrichten von Radioinhalten sind, insbesondere halt aus dem öffentlich-rechtlichen Sektor. Mhm. Da fällt mir halt zum Beispiel Deutschlandfunk Forschung aktuell ein, wobei das halt so ganz kurze Stücke sind, die nicht gerade Podcast-typisch sind. Die haben dann zwar auch mal so ein 30-Minuten-Format, Wissenschaft im Brennpunkt am Sonntag, Nachmittag, was da kommen natürlich so aufwendig produzierte Stücke raus. Also das sind so die Christian Grasses der
Die typischen gebauten Sendungen, ne? So Feature-Sendungen.
Genau. Ja. Und dann gibt es halt noch so Auftragsproduktionen, die halt wir zum Beispiel machen, wo ich zwei von mit angestoßen habe, wo dann halt Wissenschaftsorganisationen sagen, das ist eigentlich ein tolles Medium. Und da gibt es total interessierte Leute in der Zuhörerschaft, aber auch bei den Podcasterinnen und Podcastern. Und die will man vielleicht auch erreichen. Und das Tolle am Podcast ist halt, dass man da halt den Leuten nicht wirklich Zeit klaut, weil man diese Dinge ja auch konsumieren kann in Zeiten, in denen man irgendwie sonst nichts machen kann. Also kein Video gucken kann oder nicht lesen kann beim Autofahren oder beim Wohnung putzen oder beim Joggen gehen.
Und Joggen und Spazieren, genau.
Genau. Und da können wir doch gut an das Hirn der Leute andocken über den Kopfhörer. Und da haben sich dann die Wissenschaftsorganisationen auch irgendwann gesagt, wir müssen eigentlich auch mal hier was im Bereich Podcast tun und haben dann dort Leute beauftragt, was zu machen. Und ja, da können wir noch ein bisschen drüber sprechen.
Ja, genau, da können wir jetzt auch mal drauf eingehen. So, du hast gerade schon erwähnt, du hast zwei Podcasts mit angestoßen. Wie bist du denn mit dem Thema Podcasting überhaupt in Berührung gekommen? Ab wann hast du gesagt, das ist was für mich, meine Arbeit, meine Organisation? Und welche beiden Podcasts waren das dann?
Also ich habe schon ja lange Podcasts gehört, auch wenn ich das nicht unbedingt in der typischen angefangen habe in dieser typischen Abo-Funktion, in der ich das jetzt mache. Also ich habe irgendwie Ende der 90er mit Chaos Radio bin ich irgendwie eingestiegen und da gab es dann halt auf Fritz diese Sendung zu Computer und digitalen Gesellschaftsthemen
Und da hast du noch
und
mit das MP3 runtergeladen und
MP
angehört? Moment, ich weiß nicht, ob du mich noch hörst. Dein Bild ist gerade eingefroren und ich sehe dich nur noch als Standbild. Mal vielleicht kurz Signal aus dem Chat. Hört ihr mich noch? Und hört ihr, Herr Henning ist draußen. Gut, ich nutze vielleicht gerade die Gelegenheit. Die Diskussion war im Chat in Richtung Ganzohr. Ich habe hier mal kurz einen kleinen Link vorbereitet. Den poste ich jetzt mal hier mit rein. Martin Rützler, der ja auch im Chat dabei ist, der veranstaltet an der Uni Wittenherdecke seit einiger Zeit das Science Podcaster Meetup Ganzohr. Und da gibt es auch 2015 wieder eine Version am 2., 3. Oktober, wenn ich das richtig sehe. Und ich habe den Link entsprechend nach unten gepostet. Wen das interessiert, der kann da gerne mal draufklicken. Und wer in der Gegend ist, einfach auch vorbeischauen, sich dafür, vielleicht auch Wissenschaftler, die noch nicht podcasten. Da trifft man auf jeden Fall Leute, die da Erfahrung haben, die einem zeigen können, wie es geht. Gut, Henning, du bist zurück.
Ja,
Du hörst
hörst du mich
mich?
wieder?
Ja, perfekt.
Sorry,
Ich
also so ist das.
habe gerade mal den Hinweis auf den Ganzohr mal gepostet.
Ja, ich konnte dich hören.
Sehr gut. Okay.
Das zu hören. Und irgendwann und wir sprechen jetzt als erstes, da habe ich da beim DLR, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, gearbeitet und wir sprechen jetzt über den Raumzeit-Podcast. Das war also etwas, wo sich die deutsche NASA, also das DLR, zusammen.
Ah, da scheint die Internetleitung ein Leck zu haben. Moment, aber ich sehe dich gerade schon wieder kommen. Jetzt sage ich mal was, nichts anderes, sondern warte mal einen Moment, vielleicht bist du gleich wieder da.
Ja, sorry, hörst du mich wieder?
Ja, die bundesdeutsche Breitbandstrategie ist noch nicht in Berlin angekommen, wahrscheinlich.
Ja, das könnte
Da.
sein. So ist das hier bei den Wissenschaftsorganisationen. Ich mache mal hier noch irgendwie ein Fenster zu.
Müssen wir mal einen Wink in Richtung Dobrindt und Konsorten geben.
Jedenfalls, da haben sich dann die Europäische Weltraumorganisation ESA und das DLR zusammengetan und haben gesagt, wir müssen eigentlich in diesem Bereich Wissenschaftskommunikation über Podcast mal was machen. Und dann haben der Andreas Schepers und ich, der bei der ESA in Darmstadt arbeitet, halt mal rumgeguckt, wer könnte das für uns machen und
Und
sind dann
ESA
auf.
ist auch Helmholtz oder ist was anderes?
Nee, ESA ist die Europäische Weltraumorganisation. Das ist sozusagen eine intergouvernementale, wie es so schön heißt, Organisation. Also eine europäische Organisation, die aber nicht Teil der EU ist, wo europäische Staaten, insbesondere auch zum Beispiel die Schweiz, also mehr als EU nur dabei, sich zusammengetan haben, um Raumfahrt zusammen zu machen.
Also so
Und
NASA in Europa, kann man
NASA
sagen.
in Europa ist das genau. Und
Okay.
zusätzlich dazu gibt es dann halt noch jeweils von den nationalen Staaten halt Raumfahrtorganisationen und das ist halt in Deutschland das DLR. Und
Und
diese
die haben
beiden
den
sind.
Raumzeit-Podcast dann gestartet.
Genau, und das war im November 2010, als wir den gelauncht haben, dann mit Tim Pritlove als Moderator. Und das war für uns irgendwie so ein Augenöffner, wo man gesehen hat, was erstens für tolle Inhalte da entstehen können und zweitens, was für eine super Reichweite und wie viele Leute man damit erreichen kann. Und das war also aus meiner Sicht so der Startpunkt für uns für so Corporate-Auftragsarbeiten im Podcasting. Und das ist dann auch noch so bis 2012 beim DLR gelaufen, bis ich dann zu Helmholtz gewechselt bin. Und hier haben wir dann den Resonator-Podcast gestartet.
Stichwort Reichweite, was kann man da so grob erwarten? Wie viele Leute erreicht man über so einen Podcast?
Also wir hatten beim
Verdient.
Raumzeit-Podcast damals mit den verschiedenen Folgen so etwa 25.000 Downloads bei normalen Folgen. Und bei Folgen, die richtig gut runtergeladen worden sind, hatten wir 50.000 Downloads und haben damit also innerhalb von einem Jahr, also dann sehr schnell eine Millionenmarke überschritten.
Und es klingt so, als wenn man das jetzt nach der Einschätzung mit anderen Medien wie Blogs und so vergleicht, dass das größer ist als in solchen Medien. von der Reichweite.
Zumindest was unsere eigene Darstellungsform von Wissenschaftsorganisationen angeht, ist das also eine super Reichweite. Und wenn du dir dann den 1000er Kontaktpreis für die Erstellung eines solchen Produkts ausrechnest, dann ist es eigentlich wirklich geschenkt.
Okay. Ja, guter Hinweis vielleicht für andere Wissenschaftsorganisationen.
Auf jeden Fall.
Und vom Konzept, was waren die Inhalte der Episoden? Also wie habt ihr das inhaltlich aufbereitet?
Das war also ein Interviewformat, wo dann also ein Moderator halt mit einer Forscherin oder Forscher oder auch einem Astronauten oder so gesprochen hat und man dann halt ein Thema dort bespricht, was derjenige, der halt dort dann der Experte ist, halt darüber was Auskunft geben kann. Und das Interessante für so Kommunikationsleute wie mich ist dann immer, dass dort die Hörer halt sehr ausführliche Inhalte haben wollen. Mhm. Also klassischerweise ist es so ein, ich muss fast Vorurteil sagen, dass die Leute halt Aufmerksamkeitsspannen nur von 140 Zeichen oder 5 Minuten haben. Das mag auch auf gewisse Kanäle und gewisse Zielgruppen, Teilzielgruppen zutreffen. Bei dem Podcast haben wir allerdings gelernt, dass es den meisten Leuten nicht lang genug sein kann und die auch sehr gerne eine 2-Stunden-Sendung hören, wenn denn nur der Inhalt stimmt und auch die Leute sympathisch rüberkommen.
Zu einschätzen, ich sag mal, im YouTube-Bereich, so Videos, die muss man sich ja am Rechner anschauen. Du hast vorhin gesagt, Podcasts hört man eher auf dem Smartphone. Ist das eigentlich der Aspekt, dass ich so einfach sehr viel mehr Zeiten habe, wo ich Podcasts konsumieren kann? Ich sitze im Auto, ich sitze in der Bahn. Und das vielleicht dazu führt, dass ich dort auch einfach mal länger mich in ein Thema reinhören kann, als ich das jetzt in einem YouTube-Video machen würde?
Also ich kann das aus meiner alltäglichen Nutzung nur bestätigen, dass das so ist. Und ich höre das auch von vielen anderen. Wir machen ja auch Stammtisch, also wir treffen uns ja auch mit Hörern und kriegen da Feedback. Und in der Tat, genau aufgrund des Nutzungskontextes, dass man halt eben das nebenbei macht. Man ist zwar schon mit dem Hirn voll dabei, aber dass man das sozusagen in Todzeiten macht, die man anders nicht sinnvoll nutzen könnte, wie Autofahren oder so, ist es in der Tat so, dass da die Leute halt gewillt sind, auch länger zuzuhören. Und für uns ist es halt ein tolles Feedback, wenn sie dann irgendwie sagen, es hätte eigentlich noch länger sein können.
Ja, ja. Und hast du, du hast gesagt, Resonator-Podcast war dann der Nachfolger aus der Helmholtz-Gemeinschaft heraus?
Genau.
Im Wesentlichen das gleiche Konzept übernommen?
Genau, gleiches Konzept. Ein Moderator, der Holger Klein, der halt aus diesem Vrindt, mit Vrindt sein
Universum
da hat, der reist auch für uns durch die Gegend und geht zu den Helmholtz-Forschungszentren und interviewt dort Leute. Und das wird halt als ausführliche 1-zu-1-Gespräche, wie natürliches Gespräch halt dann nicht nur aufgezeichnet, sondern auch als solches veröffentlicht. Und da sind wir auch sehr zufrieden, wie das läuft.
Und ist der Raumzeit dann, den gibt es ja heute glaube ich nicht mehr, oder? Du hast 2013 erwähnt als Enddatum?
Der ist zumindest als offizielle Auftragsarbeit, den DLR und ESA beauftragt haben, ist der so ausgelaufen. Der Tim hat das Raumzeit übernommen und will das weitermachen. Es sind jetzt noch nicht so viele Episoden erschienen, aber ich höre aus seiner Richtung, dass das also da
dass es weitergeht. Ja, und das heißt, es hängt so ein bisschen dann auch im Wissenschaftsbetrieb an Personen. Also du als jemand, der von Podcasts im Kontext von Wissenschaftskommunikation überzeugt ist, startet das gleich wieder, wenn man da hingeht. Aber es ist noch nicht so der Mainstream, wie man sagen würde, dass wenn es sowas gibt, auf jeden Fall ist immer...
So sehe ich das auch, so ist das. Ich kann allerdings auch das wirklich nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Und mittlerweile sind ja auch verschiedene andere Wissenschaftsorganisationen, haben das ja auch gemacht. Also, wer ist nicht, die Uni Innsbruck, ich sehe hier, die Melanie ist im Chat, die machen das. Und der Stifterverband für die deutsche Wissenschaft hat auch mit Forschergeist einen neuen Wissenschaftspodcast als Auftragsarbeit rausgegeben. Und ich, immer wenn ich auf diesen Jahrestreffen der Wissenschaftskommunikatoren bin, dann stelle ich mich dahin und sagt, macht mehr Podcasts und mal gucken, vielleicht
wird es ja auch. Vielleicht wird es ja noch, genau. Gut, bevor wir vielleicht kurz so über die Trends und auch die Treffpunkte sprechen, wo treffen sich denn so Wissenschaftskommunikateure, wo kann man was lernen? Nochmal der Hinweis an die Leute aus dem Chat. Ich würde jetzt einfach mal die 2 Sitze unten freigeben. Das heißt, wenn jemand mit Kommentaren oder Fragen reinspringen will, einfach tun, einfach melden. Ihr müsstet in dem Fenster im Prinzip dieses Request Seat sehen. Und auch für die englischen Teilnehmer nochmal, if you want to step in the blab and state a comment or ask a question, the seat is now open, so you're more than welcome to join us. Ja, du hast erwähnt, dieses Treffen der Wissenschaftskommunikateure. Du bewegst dich, ich dachte gerade, das ist ein Standbild.
So, sorry.
Es gibt so verschiedene Orte, wo sich diese Community trifft. Wenn da jetzt jemand Blut geleckt hat, Interesse hat, was sind denn da so die Hotspots? Wo geht man da hin?
Also was so die Wissenschaftsjournalisten angeht, die treffen sich immer Ende des Jahres bei der sogenannten Wissenswerte, also einer Konferenz zum Thema Wissenschaftsjournalismus, die jetzt zum Beispiel dieses Jahr in Bremen stattfindet. Und was so meine Profession angeht, die Öffentlichkeitsarbeiter, Wissenschaftskommunikatoren und Pressesprecher und Pressesprecherinnen, da gibt es das sogenannte Forum Wissenschaftskommunikation, das von Wissenschaft im Dialog organisiert und ausgerichtet wird, wo man sich einmal im Jahr trifft. Dies ist dieses Jahr in Nürnberg übrigens. Vielleicht willst du vorbeikommen. Das ist, ja. Ist Ende November, Anfang Dezember.
Wie hieß das nochmal? Dann poste ich
Forum,
da auch gleich
den Forum Wissenschaftskommunikation.
Forum Wissenschaftskommunikation, okay.
Genau, und das wechselt immer seine Location und dieses Jahr ist es in Nürnberg und da trifft man sich und tauscht sich aus, was so die neuesten Trends in der Wissenschaftskommunikation angeht.
Ja, super. Ich poste mal den Link, das sieht man auch schon auf der Webseite. Ist ganz groß die Burg, die ich auch im Hintergrund habe. Also da werde ich auf jeden Fall gleich nachher in den Kalender schauen, ob das passt.
Ja.
Wenn du mal so den Diskurs in den letzten Jahren, also ich vermute mal, du wirst oft auf solchen Veranstaltungen sein, dich mit Leuten austauschen, hast ja auch diesen Berliner Stammtisch Wissenschaftskommunikation 2.0, mal so den Eindruck über die letzten Jahre verfolgst und das Thema Podcasting dagegen spiegelst. Ist das so, gibt es da jetzt einige, die sich damit beschäftigen, das tun und es stagniert oder geht es eher zurück oder hast du das Gefühl, es wird eher Trend und es wird eher mehr?
Du meinst jetzt die Nutzung von Podcasts in der
Wissenschaftskommunikation? Genau,
richtig, ja. Also es gibt in der Tat, ich habe ja gerade gesagt, gibt ein paar neue Entwicklungen, habe ich ja schon genannt, Melanie und Michael Sonnabend und Tim Pütloff mit Forschergeist. Da gibt es was sich in den letzten Jahren bewegt hat. Ich könnte mir da allerdings noch sehr viel mehr vorstellen. Also ich denke, in diesem Mikrokosmos der Wissenschaftspodcasts ist also noch sehr viel mehr Raum. Und ich kann eigentlich nur empfehlen den Kommunikatoren, dass es da eine sehr interessante Interaktionsgruppe gibt, also junge Leute, die wirklich Themen interessiert sind, die total wissensinteressiert sind, die auch sehr technikaffin sind. Und sowas ist natürlich auch im Sinne der Nachwuchsbegeisterung und vielleicht auch Nachwuchsrekrutierung und Motivation auf die eigene Marke und das Haus und die interessante Arbeit, die man halt macht, hinzuweisen. Und wir haben also mittlerweile schon über den Resonator zum Beispiel Feedback bekommen, wo Leute dann gesagt haben, ich habe jetzt hier so und so viele eurer Podcasts gehört und jetzt habe ich mich bei euch als Azubi beworben. Jetzt habe ich, habe irgendwie Informatik studiert oder Bioinformatik und habe mich jetzt aufgrund eines tollen Podcasts, den ihr gemacht habt, entschieden, bei euch am Helmholtz-Zentrum eine Diplomarbeit oder wie heißt das jetzt, Masterarbeit.
Also ein Teil des Recruitings oder Employer Brandings
sozusagen. Insofern, ich kann das aus allen diesen Dingen nur empfehlen, das auch mal auszuprobieren. Es ist wirklich nicht teuer.
Das heißt, jeder, der jetzt Wissenschaftler ist oder Wissenschaftler kennt, könnte den International Podcast Day heute dazu nutzen, mit denen mal zu sprechen und die entsprechend anzuregen, sozusagen vielleicht einen eigenen Podcast zu starten.
Ja.
Wenn man jetzt nochmal guckt, sollte jemand heute auf die Idee kommen, so einen Podcast zu machen? Was würdest du denn da zum Einstieg empfehlen? Du hast jetzt viel Erfahrung, eigene Podcasts zu starten. Was du jetzt skizziert hast, sind ja eigentlich so die zwei Wege. Der eine wäre, man sucht sich jemanden, der Podcast quasi als Auftragsarbeit macht, so ähnlich wie man sich einen Redakteur oder Journalisten vielleicht einkaufen kann, um Podcast zu tun. Der andere Weg wäre, man forscht mal, was für Art von Ausrüstung ich denn brauche, Audiorekorder, Software, Headsets, Mikrofone. Und setzt sich selber hin und fängt an, das Podcasten. Kannst du da irgendeine Art Empfehlung geben?
Ich denke, man kann beides machen. Also ich meine, die Melanie Bartos von der Uni Innsbruck zeigt halt, dass man das auch selber machen kann. Das klappt auch super, finde ich. Und man kann aber auch einfach sagen, ich habe da keine Zeit für, ich kümmere mich vielleicht um die Auswahl der Themen und Auswahl der Interviewpartner, mache sozusagen die Redaktion im Hintergrund, so wie ich das jetzt für den Resonator oder früher für die Raumzeit gemacht habe und beauftrage dann einen Podcaster, das für einen umzusetzen. Kommunikationsstrategisch muss man sagen, wenn man einen Podcaster oder Podcasterin beauftragt, dann kauft man bei dem natürlich nicht nur die Dienstleistung ein, sondern auch so ein bisschen dessen Zielgruppe.
Die Reichweite damit.
Die Reichweite. Und insofern würde ich, glaube ich, das auch als ein nicht zu vernachlässigendes Argument irgendwie sehen. Aber man kann es auch selber starten. Hier war übrigens gerade noch eine Frage vom Marc hier aus dem Chat. Gibt es auch Videopodcasts über Wissenschaft? Es gibt halt YouTube-Kanäle, die man natürlich auch irgendwo als Videopodcast irgendwo verstehen kann. Da gibt es natürlich ganz, ganz viel. Speziell als Videopodcast kenne ich nur von der Zeit, von Zeitwissen so ein Format, aber das ist sozusagen auch eher was von einem klassischen Medium.
Ich bin mir ein, wenn jetzt jemand sich für Wissenschaftspodcasts interessiert, ich habe in deiner Timeline mal gesehen, einen Link auf eine kuratierte Liste oder Sammlung von Wissenschaftspodcasts. Das ist ja immer ein bisschen mühselig, wenn man sich so durch den iTunes Store erstmal durchklickt und rausfinden muss, was gut ist. Erinnere ich mich da richtig, oder?
Genau, ich habe das mal verblockt, einfach weil ich so viele tolle, ich finde, dass es so viele tolle Wissenschaftspodcasts gibt. Und das ist so eine kuratierte Liste, genau wie du sagst, im Prinzip eine Linkliste. Da kann man auf wissenschaftspodcasts.de, also im Plural, gehen und jemand hat auch eben den Link schon im Chat gepostet. Da kann man drauf gucken, da sind ein paar Empfehlungen von mir und man kann sich auch die ganze Latte der Podcasts als eine abonnierbare OPML-Datei runterladen. Dann hat man die alle gleich in seinem Podcatcher drin.
Ja. Gut, jetzt kann ich mir vorstellen, so viel Podcast-Erfahrung wie du hast, wahrscheinlich hat nicht alles geklappt oder ist auch mal was schiefgegangen. Wenn wir also über Lessons Learned sprechen, gibt es da auch was oder war für dich jetzt die letzten 7, 8, 9, 10 Jahre Podcasting einfach ein Straight Run, der komplett geklappt hat oder hast du da Erfahrungen gemacht, wo du sagst, oh, das hatte ich mir anders vorgestellt, da ist was anderes rausgekommen als gedacht?
Also ich muss halt sagen, dass ich halt an diesem Format so toll finde, dass man damit wirklich in Interaktion mit den Hörerinnen und Hörern treten kann und das versucht die Öffentlichkeitsarbeit von Wissenschaftsorganisationen versucht das immer mit ganz verschiedenen Mitteln und Podcasts sind dafür wirklich eine gute, sehr gute Möglichkeit, weil die Leute halt sehr offen sind, einem Feedback zu geben. Und das macht schon Spaß und das ist super. Fails? Naja, also man kann sich zum Beispiel natürlich bei den Downloadzahlen kann man sich immer mehr vorstellen. 10% mehr, 20% mehr, da ist einem keiner böse.
Mehr ist immer besser.
Wenn man irgendwie noch mehr Kommentare kriegt, ist noch besser. Da ist dann immer die Frage, ist man mit irgendwas zufrieden mit der Menge der Interaktion oder mit den Downloadzahlen oder so. Also ich bin damit bisher echt sehr zufrieden. Lessons learned. Man muss natürlich, bevor man so ein Gespräch, das wird ja nicht live gestreamt, im Gegensatz zu vielen anderen Podcasts, sondern es ist halt auf Konserve aufgezeichnet. Da muss man schon mal durchhören und gucken, dass da, ich meine, plaudern aus dem Nähkästchen ist schön, wenn das ein Wissenschaftler mal tut, aber man muss vielleicht die Leute auch davor beschützen, wenn sie dann vielleicht irgendwie über andere Leute schlecht reden oder so und sowas.
Okay.
Ja, muss man dann schon mal rausschneiden, wobei das ist jetzt bei den, wir haben 60 Folgen im Resonator, und ich weiß gar nicht, wie in der Raumzeit, wie viele. Das ist da ein, zweimal vorgekommen und dann ist das auch gut.
Ja, im Chat fragt der Amutu-Tweet, sind Wissenschaftspodcasts auch getaggt, um präziser suchen zu können? Das muss man jetzt wahrscheinlich auf die einzelnen Podcast-Portale oder Verzeichnisse irgendwie runterbrechen. Also gibt es irgendwie einen Weg, wie man Wissenschaftspodcasts dediziert findet, außer so kuratierte Listen, die du jetzt erstellt hast zum Beispiel?
Ja, gute Frage. Also getaggt sind sie natürlich innerhalb der einzelnen Portale. Also wenn du bei uns im Resonator nach Krebsforschung suchst, dann findest du alle Podcast-Episoden zur Krebsforschung. Aber du findest natürlich nicht alle Podcasts, die sich damit beschäftigen. Ich glaube, ja, was gibt es da an Infrastruktur? Also ich habe gehört, dass es bald, dass es ein paar private Enthusiasten gibt, die bald mal so ein Portal bauen wollen, wo dann halt ja diese verschiedenen Inhalte nicht nur verlinkt werden, wie ich das jetzt gemacht habe, sondern auch aggregiert werden und zusammenlaufen sollen auf einer Webseite, wo man dann, wenn das technisch hoffentlich klappen sollte, dann auch sowas machen könnte. Aber bisher ist mir also ein Podcast-Episoden- oder Feed-übergreifendes Suchen nach Text nicht bekannt.
Also eigentlich sowas auch wie die Science-Blogs, die du vorhin genannt hast für Podcasts, in dem Sinne gibt es nicht.
Ja. Gibt es im deutschsprachigen Raum ist das ja nicht üblich, da ist es ja eher üblich, dass man alles bei sich hostet, was ja auch aus meiner Sicht den Charme der und so ein bisschen den USP der deutschsprachigen Podcast-Community ausmacht.
Ja, ich glaube in Amerika ist eigentlich alles auf diesen oder sehr viel auf diesen Services wie Libsyn und so weiter gehostet.
Ja.
Ne?
Ja.
Der Martin fragt gerade noch im Chat, das ist eine typische Frage an den Social Media Manager. Verfolgt ihr wirklich alle Kanäle in den sozialen Medien? Also wenn da Dialog passiert, das ist ja bei vielen, die sich auf Facebook und Twitter und so weiter einlassen, die haben Angst, dass dann ganz viele Leute kommen mit Fragen und man sich damit beschäftigen muss. Also hast du da als Social Media Manager alles im Blick und wie viel Arbeit ist es für dich?
Also in der Tat ist es so, dass diese Ängste, dass es die gibt, insbesondere dann, bevor man sich damit wirklich beschäftigt. Und wenn man sich damit beschäftigt, dann merkt man, dass man das alles auch, ja, dass diese Ängste gar nicht so gerechtfertigt sind. Es gibt ganz viele Social Media Kanäle und wir sind auf vielen aktiv und ich kümmere mich da, weil der Martin das auch fragt, hier bei der Helmholtz Gemeinschaft in der Geschäftsstelle hier in Berlin da alleine drum. Aber es gibt natürlich, wie ich schon gesagt habe, in den 18 Helmholtz Zentren auch jeweils Kommunikationsabteilungen, die dann eigene Kanäle betreuen und die sich dann darum kümmern. Und es ist natürlich auch ganz wichtig, dass man das wirklich monitort. Und wirklich dann reinguckt. Ich werde auch nicht dafür bezahlt, dass ich 24/7 arbeite, aber man muss, denke ich, schon eine gewisse Offenheit haben, da auch kurzfristig reagieren zu können. Das meiste ist aber auch gut planbar und man kann das alles hinkriegen.
Ja. Und der Ohne Kuh hat unten noch gefragt, das ist auch eine ganz spannende Sache, von Podcasts wird ja oft gesprochen als Blase oder Nische, also als man könnte sagen, so ein abgeschlossener Kreis von Leuten, die sich gegenseitig ihre Podcasts anhören und immer interessant natürlich auch, um Reichweite zu erhöhen. Wie finde ich denn neue? Also wie finde ich ja Hörer außerhalb der Podcast-Community? Ich denke, sowas wie International Podcast Day ist sicher ein Ding, was dafür getan wird. Habt ihr da auch Strategien für euch, um eure Zielgruppen außerhalb der Podcast-Community zu erreichen?
Natürlich bewirbt man das über alle Kanäle, die man irgendwie zur Verfügung stehen hat, ob es jetzt Social Media oder 1.0 oder physische Begegnungen mit Leuten sind. Was wir mit dem Resonator mal versucht haben, um so ein bisschen diese Hürde, die viele Leute haben, ach, Podcasts sind so lang, eine ganze Stunde, das kann ich mir ja gar nicht anhören. Um diese Hürde zu erwinden, haben wir beim Resonator gesagt, wir machen jetzt mal was Neues und machen abwechselnd ausführliche und aber auch kurze Folgen, wo wir dann zu einem und demselben Thema auch zusätzlich eine Kurzepisode anbieten. Und das war so unsere Idee damals beim Start vor 2,5 Jahren, dass wir gesagt haben, wir wollen sozusagen auch etwas anbieten für Leute, die noch nicht wissen, dass sie sich ganz wunderbar mit einer Stunde Podcast zurechtkommen könnten, einfach um die erste Hürde zu überwinden. Und wo du eben nach Fail gefragt hast, da muss ich ganz klar sagen, diese Idee und der Wunsch, damit aus der Nische, aus der kleinen Podcast-Hörerschaft herauszutreten, das haben wir damit leider nicht erreicht. Insofern, das war unser Versuch, aber die Podcast-Community ist ja innovativ genug, wenn man an Podlove und so denkt. Da denke ich, brauchen wir noch bessere Ideen und da draußen gibt es viele kluge Köpfe, die da sich nochmal was ausdenken müssen.
Genau, wir biegen auch damit auf die Zielgerade ein. 2 Minuten haben wir noch. Ich sehe, die Aussie Tech Heads stehen schon bereit für die nächste Stunde. Vielleicht noch als kleinen Hinweis, falls jetzt jemand auf die Idee kommt, einen Wissenschaftspodcast selber zu starten. Ich poste es auch mal parallel im Chat. Es gibt hier im deutschen Sprachraum auf der einen Seite die Podcaster-Community Sendegate. Das ist ein Online-Diskussionsforum, wo jeder eine Anlaufstelle findet und auch Hilfe, wenn er einsteigen möchte, für Fragestellungen. Und für den einen oder anderen, der vielleicht nicht so ganz so mediaaffin ist und gerne mit echten Menschen sprechen würde, gibt es auch 2-mal im Jahr den sogenannten Podlove Podcaster Workshop. Das war ursprünglich mal die technische Community, die sich um diesen Podlove Player, den du gerade erwähnt hast, gekümmert hast und war, glaube ich, auch hauptsächlich ein Entwickler-Workshop, was sich jetzt aber seit einiger Zeit geändert hat. Da treffen sich mittlerweile auch Hörer und Podcast-Macher. Die zweite Hälfte des Workshops findet immer im Barcamp-Format statt. Also wer sagt, ich würde da gerne einen Podcast starten und weiß aber noch überhaupt nichts, weder welches Format und noch welche technische Ausrüstung, der findet da auf jeden Fall Leute, die ihm helfen, innerhalb von einem Wochenende da auf die Beine zu kommen. Nächster Termin ist der 13. bis 15. November in Berlin, also gleich bei dir ums Eck.
Ja, und natürlich, was wir eben schon angesprochen haben, der Ganzohr-Workshop, der jetzt am Samstag in Witten stattfindet.
Ganz genau. Martin hat den Link auch schon gepostet. Ich stecke den auch nochmal gerade in den Chat. Der fließt da immer so im Fluss sozusagen davon. Okay, so, gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank dir, Henning, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehen wir uns auf dem
Podcast. Danke für die Einladung.
Bist du da?
Ja.
Alles klar, super. Dann bis dann und viele Grüße nach Berlin.
Danke, tschüss.
So, and there are the Audio Tech Heads. Hi.
Hello.
Welcome.
Hey. Hello.
Very fine, very fine. So let's switch back to English. Do I have to do anything like make you
a host? Yes.
To make you a host, just a moment.
Glenn, you're on mute.
The case right now.
Okay. And now I'm just waiting for my people. Here we go.
Yep.
And
very good.
Yep.
So I wish you a great podcast day. Right. Have fun, guys.
Bye-bye. Bye.